Ich kann nicht fassen, dass du nicht fassen kannst, dass ich nicht fasse, dass du es nicht fasst. Wenn du nicht fragst, dann frag ich lieber nicht, ob du dich fragst, warum ich dich seit Tagen nichts mehr frag. Ich hab das Gefühl, als hättest du das Gefühl, als wär mir gerade alles viel zu viel. Ich glaub manchmal, du denkst, dass ich glaub, du hältst am Ende alles eh nur für ein Spiel. Wer hat das angefangen?
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Christopher Ann und Francesco Wilking. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Hi.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einer Folge kurze Frage, kurze Antwort. Und da müsst ihr entweder Fragen kurz beantworten oder Sätze beenden. Es geht los. Kuhmilch oder Hafermilch?
Hafermilch.
Ich auch.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können.
Saxophon.
Oh, geil. So eine große Orgel.
Ah, Kirchenorgel.
Ja, Kirchenorgel.
Diesen Beruf würde ich gerne machen, wenn ich nicht Musiker wäre. Christopher, bei dir weiß ich, beim letzten Mal war das Gärtnern. Hat sich das geändert? Gibt's da was?
Nö. Gärtnern fände ich schön.
Ich wäre gerne Grafikdesigner.
Ich?
Ja.
Geil. Bist du ja auch schon
Ich hätte es gerne gelernt.
Ach so, okay, aber...
Obwohl, also, nee, ja gut, ich aber lieber was ein bisschen... Nee, gibt es tatsächlich nicht so richtig.
Okay. Er meint, gab es einen Traumberuf als Kind bei euch?
Paläontologe.
Und Biologe bei mir.
Was hätte ich erfahren können über euer neues Album, wenn ich euren Pressetext gelesen hätte?
Dass das einfach so passiert ist.
Gebt ihr gerne Interviews?
Ja. Ja, ich auch. Ich finde das ganz schön.
Christopher, gibt es bei dir für dich einen Song, einen schönsten Song von der höchsten Eisenbahn und andersrum von Francesco, gibt es für dich einen Favorite-Song von An My Kantreit?
Ich kenne ehrlicherweise nicht so viele mit Titel, aber welchen wir immer so super viele auf Tour gehört haben und so, das, was machst du dann? Den fand ich immer sehr, sehr cool.
Ich mag tatsächlich sehr gerne 21, 22, 23. Weil der so eine coole Power hat. Und was ich auch total gerne mag, das ist so ein Softspot bei mir, weil ich den Song irgendwie nicht so richtig checke, ist tatsächlich Pocahontas.
Immer wenn du feiern bist und der kommt.
Nee, ich finde den irgendwie, der hat sowas, da sind so viele Elemente in dem Song, die bei mir Fragezeichen aufwerfen. Das finde ich irgendwie cool.
Ich glaube, mit diesem Song, ja, witzig.
Okay, letzte kurze Frage. Mein liebstes Nahrungsmittel mit Milchzusatz, also in dem Milch drin ist, jetzt Hafermilch oder Kuhmilch, egal.
Tatsächlich bei mir Parmesan.
Boah, ja. Ich hätte mich auch für irgendeinen Käse entschieden. Ich habe gerade überlegt. Parmesan ist natürlich schon sehr, sehr gut.
Also ich denke da so ein bisschen auch einsame inselmäßig, also weil Parmesan so vielseitig einsetzbar ist.
Und nahrhaft.
Und wenn man einen anderen Käse hat, dann der kann einem auch auf den Sack gehen, aber...
Ja. Ich dachte gerade so ein Ziegenkäse.
Auch geil.
Ja.
Diese und auch geil, wenn man in Frankreich ist zum Beispiel... Und da, die sind ja, die spinnen ja komplett mit Käse. Da gibt es dann so diese lauter verschiedenen Weichkäsesorten, wo bei uns irgendwie im Rewe ein Camembert ist oder sowas. Die sind dann halt irgendwie.
Ja.
Und die sind so schwer und so fettig und so, aber total und geil.
So ein Löffel davon ist das so.
Ich bin auch großer Raclette-Fan, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich habe jetzt natürlich gerade schon gesagt, es geht heute um ein Album. Viele Leute wissen, dass ihr Musiker seid, aber vielleicht könnt ihr nochmal euch ganz kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
Ich bin Francesco Wilking und ich mache Musik und spiele in mehreren Bands und zum Beispiel Die höchste Eisenbahn oder ich habe noch so ein Italo-Quatsch-Projekt, das heißt Crooky Gang. Und ich mache auch Musik für Filme und Serien und manchmal Theaterstücke und betreue auch ein Kindermusikprojekt, das heißt Unter meinem Bett. Und über dieses Kindermusikprojekt ist tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit Chrissy entstanden.
Ja, ich bin Christopher Ann, spiele Gitarre bei Ann Mai Kantereit. Und bin jetzt so seit auch seit 15 Jahren oder so Musiker in dem Sinne und genau, habe dieses eine Kinderlied geschrieben. Sonst bin ich bisher, glaube ich, nur im AMK-Kontext aufgetreten.
Vielleicht könnt ihr mal sagen, was braucht man, um zusammen ein Album zu planen, gerade wenn man jetzt nicht zu fünft ist oder zu zweit ist, ist ja wahrscheinlich auch nochmal intimer, aber was ist euch besonders wichtig, wenn ihr euch entscheidet, mit Menschen ein Album zu machen? Was muss da stimmen oder was ist wichtig für euch, damit ihr merkt, das ist auf jeden Fall ein Album wert?
Also, weil du gerade gesagt hast, was braucht ihr, um ein Album zu planen? Ich glaube, als wir das geplant haben, hatten wir schon die Songs so ein bisschen und das ist jetzt auch nicht immer so. Also bei AMK haben wir auch schon öfters so den Plan gefasst, ein Album zu machen und haben dann auch noch viel geschrieben und so. Aber hier war das jetzt so, dass wir wirklich schon, dass viele Songs so in Skizzen vielleicht schon bei uns beiden jeweils so rumgeflogen sind und wir die dann so bei den während der Sessions dann so reingegeben haben. Und genau, ansonsten braucht man halt irgendwie so ein Kollegen, eine Kollegin, mit denen man das zusammen macht.
Und ich würde noch, einen Punkt dazu fügen. Man braucht eigentlich schon mehr Songs, als dann auf der Platte
landen.
Also kann man sich ja so vorstellen, man hat irgendwie einen Ordner auf dem Rechner mit 20 Skizzen und davon nimmt man dann zum Beispiel 3, die man gut findet. Und gibt sie jetzt zum Beispiel in so ein Projekt rein und dann arbeitet man zusammen dran weiter. Also ich glaube nicht, dass man einfach so, du hast noch nie einen Song geschrieben und du schreibst 10 Songs und das ist dann das Album.
Nee. Man macht schon sehr viel erstmal für die Festplatte, das liegt einfach rum oder auch am Ende für was einem dann nicht mehr gefällt oder sowas, aber dann.
Wie viele Songs hattet ihr? 15 sind jetzt auf dem Album. Wie viel hattet ihr schon?
Ja, nee, Quatsch. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil bei uns die beiden jeweils noch irgendwie andere Sachen rumfliegen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel das bei mir sind. Aber jetzt, ja, schon noch ein paar.
Hättet ihr, sag mal, ihr habt die Zusammenarbeit, habt ihr gesagt, für Unter meinem Bett dieses Kinderlied. Hättet ihr, auch wenn es die Songs nicht gegeben hätte, hättet ihr eine Zusammenarbeit gestartet und hättet gesagt, wir machen ein Album oder hauptsächlich gesagt, ist schon da, lass das mal machen, lass uns die mal rausbringen.
Hätte auch auf eine andere Art dazu kommen können, auf jeden Fall. Also ich meine, es braucht ja einfach nur diesen Funken, diese erste Idee, dass man, aber obwohl vielleicht eher nicht, weil man lernt sich ja schon übers Musikmachen dann kennen oder ich meine, man lernt sich so normal kennen und denkt dann, man hängt irgendwie gerne zusammen ab, aber ich glaube, bei uns war es schon so, dass wir dann zusammengearbeitet haben an diesem Kinderlied und da halt gemerkt haben, dass wir gut zusammen funktionieren und gedacht haben, das ist, glaube ich, schon das Ding.
Ja.
Geht es da um eine Art zu denken auch?
Ich glaube, es geht um eine Art zu denken und auch um eine Art Musik zu machen. Also dann, das gibt dann halt diese Situation, dass einer ein Instrument in die Hand nimmt und irgendeine Idee anfängt zu spielen und der andere kann sofort drauf einsteigen. Mhm. Also, dass es so eine Leichtigkeit gibt.
Ich glaube auch, am Ende ist das schon... Weil deine Frage war eben, ob die Zusammenarbeit auch funktioniert hätte, wenn es diese Skizzen sozusagen nicht gegeben hätte.
Ja, also ob ihr gesagt hättet, oh, Francesca hat gesagt, auf jeden Fall muss ich mit Christopher Anmann ein Album machen. Also auch wenn ihr jetzt nichts gehabt hättet. So.
Genau, also ich glaube auch so ja und nein. Ich glaube, das hat jetzt nur so funktioniert, weil wir, also es ist nur ein Album geworden, weil es so viele Sachen auch gab. Also ein, zwei Sachen sind vielleicht auch wirklich während der Session vor Ort entstanden. Aber ich glaube, meistens ist das schon auch so, dass Ideen irgendwie schon so vorher ein bisschen rumgegeistert sind von irgendwelchen... Das kann auch manchmal wirklich nur eine 5-Sekunden-Melodie sein oder sowas. Mhm. Aber mit irgendwas muss das halt anfangen. Und wenn ich jetzt gar nichts gehabt hätte und du irgendwie 5 Songs, dann hätte das jetzt... Dann wäre es einfach nicht zu dieser Situation, glaube ich, gekommen, dass wir uns sowas hin und her geworfen hätten. So ein bisschen... was so ein Teil des Prozesses war. Aber das ist auch immer voll schwierig in so einem Paralleluniversum.
Ja, ich komme da auch gerade nicht rein in so eine Vorstellung, weil es ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Ja.
Und anders weiß ich nicht, wie das hätte laufen können. Es hätte sicherlich andere Situationen gegeben, wo wir in einem musikalischen Kontext zusammengetroffen wären und dann wär das vielleicht auch passiert.
Ja, aber das ist ja insgesamt immer so die Frage, ob Sachen dann irgendwie insgesamt so passiert wären oder ob es immer wirklich genau in der Situation, genau mit den in der Konstellation auch so nur funktionieren konnte oder so.
Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen einen Einblick geben. Also ihr treibt euch und zeigt euch diese Skizzen oder schon teilweise fertige Songs. Wie ist dann euer Prozess gewesen, dass dahinter ein Album entsteht und was vielleicht dazu, was war... Über einen Zeitraum lernt man sich ja auch besser kennen oder auch nochmal mehr, vielleicht wie man funktioniert, musikalisch funktioniert und was waren denn eure schönsten Entdeckungen, so vielleicht auch am anderen beziehungsweise am bereicherndsten für euch in der Zusammenarbeit?
Das ist, glaube ich, das ist durch die Arbeit einfach entstanden, so dieses Gefühl, weil man angefangen hat, Musik zu machen und dann gibt es ja auch dieses Ding beim Musikmachen, dass man, oder wenn man einen Song schreibt zum Beispiel, dass man nicht immer gleich aktiv ist. Also es gibt ja dann diese Momente, wo der eine eher begleitet und der andere hat irgendwie eine Idee.
Mhm.
Und das funktioniert bei uns irgendwie total gut. Also das praktisch, manchmal sprudelt einer und manchmal sprudelt der andere. Manchmal fällt dem einen Akkord ein und dann fällt dem anderen eine Melodie über den Akkord ein oder sowas. Mhm. Das ist so ein sehr gutes... sehr gut laufendes Ping-Pong-Verfahren bei uns.
Und wenn wir über diesen ganzen Prozess so sprechen, ist es, glaube ich, auch total wichtig, den Fabian Langer einmal zu erwähnen, weil der das auch alles erst möglich gemacht hat, weil wir haben uns dann getroffen, hatten so ein bisschen so den Plan, 2 Songs zu machen, aber auch noch, jeder hatte so seine Skizzen im Hinterkopf. Und der Fabian Langer, der Produzent, der auch für Anmal Kantereit einige Sachen produziert hat, die Videos und so, der saß dabei und konnte das immer direkt so aufnehmen, dass das eine verwertbare Aufnahme war. Wenn, du kannst ja auch ein bisschen aufnehmen, aber ich glaube, wir sind beide jetzt nicht so die dann was wirklich so produzieren oder so in dem Sinne können, also mit richtig Mikros so aufstellen und sowas. Und das hat den Prozess auch erst so ermöglicht, dass wir dann so schnell auch zu verwertbaren Sachen gekommen sind und nicht am Ende damit 15 Demos standen und dann gesagt haben, okay, dann lass uns jetzt mal gucken, wann ist der nächste Zeitraum, wenn wir uns ein Studio mieten können und dann gehen wir da mit einem Sound Engineer rein und das ist dann alles so, dann wäre das eh erst in 2 Jahren gewesen und dann hätte ich gesagt, so, weiß ich nicht, was...
Jetzt ist wieder irgendwas anderes.
Genau, jetzt wieder irgendwas anderes. Ja. Und dann,
also es war schon ein großes Glück auch und es war dann eben auch Fabian zum Beispiel, der das möglich gemacht hat, dass es schnell ging. Also das genau das, was Chrissy gesagt hat. Du hast irgendwie Demos, du hast halbfertige Texte, du hast Handyaufnahmen und manchmal überschreitet das nicht ein bestimmtes Stadium. Dann bleibt das da hängen. Oder dann warst du im Studio und hast vielleicht 2 Songs aufgenommen oder du hast nur Schlagzeug und Bass von den 2 Songs aufgenommen, weil dann irgendwie keine Zeit mehr war. Ja. Und dann kommt wieder ein anderes Projekt und dann ist es vorbei einfach. Weil man kann die Songs ja auch nicht jahrelang liegen lassen. Man findet die ja nicht mehr so gut, dann würde man, keine Ahnung, also das war Glück, dass es schnell ging einfach. Und dass wir auch, nicht nur, dass es schnell ging, sondern dass wir auch damit zufrieden waren. Das war ja nicht so, dass wir gedacht haben, cool, die Platte ist fertig, ist zwar nicht so geil, aber
ja.
immerhin mal was fertig gemacht im Leben.
Sind das so Songs, kann man sagen, das ist Francescos Song, das ist Christophers Song, oder du hast jetzt gerade gesagt, das war auch sehr organisch, so die Zusammenarbeit, so eine Art Texte zu schreiben und auch eine Art vielleicht zu denken oder auch eine Art vielleicht auch ja Songtexte zu schreiben. Und das ist ja vielleicht auch mit zwei Charakteren, die beide Texte schreiben, dann gar nicht so einfach, dann das harmonisch hinzukriegen. Wie war denn das bei euch? Also habt ihr euch die vorgelesen und dann auch verbessert, oder war das dann wirklich, Francesco, das ist dein Song und dann kann Christopher noch musikalisch was dazu sagen, aber textlich ist das deine Sache, oder war das auch tatsächlich beides ein Austausch immer bei allen Songs?
Es gibt beides, es gibt praktisch Songs, die eigentlich Chrissy von vorne bis hinten geschrieben hat und wo wir dann aber alle an der Musik gearbeitet haben, und es gibt auch welche, die ich eigentlich von vorne bis hinten geschrieben habe, und es gibt die Sachen, die wir komplett zusammen gemacht haben, also die dann im Studio auch entstanden sind, wo vorher noch gar nichts war.
Ja.
Gab es was am herausforderndsten war bei dem Album?
Also die Aufnahmen sind mir tatsächlich so im Studio und sowas, fand ich das alles, ist mir das total leicht alles gefallen. Mhm. Ich hatte so, also dann ist ja das, ist die letzte Aufnahme sozusagen eingespielt, das war dann irgendwann letzten Sommer. Und dann war auch schon der Plan, ein Album zu machen, weil wir dann einfach ziemlich sicher waren, dass wir 15 Songs haben, die da gut zueinander passen und gut drauf können. Und dann geht ja trotzdem noch, dann geht ja diese ganze andere Arbeit erst los. Und wir haben das Glück, ein total cooles Team zu haben, mit dem wir das gemacht haben, die bei uns, bei AMK auch, dass die letzten beiden Alben mit rausgebracht haben und bearbeitet haben. Und die haben das total cool dann auf voll vielen Ebenen gemacht. Also so auf dieser Produktmanagement-Seite, auf der ganzen rechte Seite und keine Ahnung, Finanzen, was da alles dranhängt. Das ist schon noch ein riesen Rattenschwanz, und das fand ich dann so ein bisschen, also dann ist man die Musik so eingespielt, dann weiß man, das ist jetzt so. Und mir macht das auch Spaß, mir so Sachen auszudenken, irgendwelche Kampagnen oder wie man das machen kann, wie man das machen kann und so. Aber das ist dann auch, das ist dann weg aus diesem nur im Proberaum sein. Also diese Momente, wo wir wirklich zu dritt nur in dem Raum waren, dann also gibt man das schon so raus, so ein bisschen.
Genau, das ist praktisch das, was danach kommt, ist auf eine andere Art herausfordernd als das Musikmachen. Und das ist aber, da kann man sich eigentlich auch locker machen, weil man denkt, okay, das sind die Sachen, die man machen muss, damit das überhaupt jemals gehört wird.
Ja.
Also du kannst ja die Musik fertig machen und dann kriegst du aber trotzdem niemand mit. Und wenn man dann die richtigen Leute hat, dann kann man sich ja da auch total reingeben und muss gar nicht irgendwie sich total selber fertig machen damit, wie das am besten auf den Weg gebracht wird. Aber ich finde, es gibt noch einen anderen Punkt, und das ist praktisch beim Songschreiben, und das finde ich eigentlich immer mit am herausforderndsten, ist, wenn man einen Song schreibt, wenn man den komplett zusammenschreibt, was wir auch gemacht haben bei der Platte, ist es was anderes, aber wenn man jetzt alleine einen Text und sagen wir mal drei Strophen und die Musik und so schreibt, dann finde ich immer am herausforderndsten den Moment, wo man überlegt, ist es jetzt fertig?
Mhm.
Ist es jetzt ein Song? Weil ich habe dann immer so ein Ding, dann sehe ich das so vor mir und sehe dann irgendwie die Strophen, den Text, den Refrain und denke dann so, ja, das ist jetzt irgendwie, so ist es jetzt. Es könnte aber auch ganz anders sein.
Mhm.
Ich könnte jedes Wort austauschen, ich könnte jeden Akkord austauschen gegen einen anderen. Und das, finde ich, macht mich immer am meisten fertig, dass ich nicht weiß, ob das jetzt sozusagen die beste Version von diesem Song ist. Also weil man fängt immer mit irgendwas an zu schreiben. Also du fängst irgendwie mit einem Satz oder sowas an oder mit zwei Akkorden, die man cool findet. Und dann geht man von dort weiter und dann weiß man nicht, ob man immer alle richtigen Abzweigungen genommen hat oder ob man irgendwo ganz anders hätte hingehen müssen oder ob es eigentlich gar kein Refrain gebraucht hätte oder, oder noch viel mehr Refrains oder ob die Geschichte irgendwie anders aufhören muss und so. Das macht mich immer komplett fertig. Deswegen bin ich total froh, wenn eine Platte fertig ist und ich das nicht mehr anfassen kann.
Bist du da anders, Christopher? Also kannst du das schneller, zu sagen, der Song ist fertig und ab dafür?
Nee, ich finde das auch total schwierig. Also ich brauche das dann auch, oder mir fällt das viel leichter, wenn mir das dann von außen gesagt wird, so, ey, das ist doch schon jetzt komplett da. Und manchmal ist es auch ganz cool, so eine Abgabe dann zu haben, weil das war auch zum Beispiel was, wir wussten eigentlich dann ganz gut, oder wir hatten so einen Zeitrahmen einfach, der das ganze Projekt eingeschlossen hat und wussten dann müssen wir durch sein und dann kann man sagen, okay, wenn wir dann durch sein wollen, dann muss das dann kommen, dann muss bis dahin das Master abgegeben sein, bis dahin die Mixe und bis dahin da muss das aufgenommen sein und wenn das dann einfach so eine zeitliche Vorgabe sozusagen ist, dass man denkt so, okay, wir haben jetzt noch 4 Tage Zeit, um das aufzunehmen und in der Zeit, da ist es jetzt wichtiger, dass wir da nochmal die Lead-Vocals aufnehmen, als dass wir jetzt nochmal versuchen, dass ich das Gitarren-Solo an der Stelle mit dieser eine Note noch ausbessere. Mhm. Und da muss man so priorisieren und das finde ich dann irgendwie ganz, ganz cool, wenn das so von außen kommt, weil sonst kann man wirklich sich komplett darin verlieren, glaube ich, immer Sachen zu verbessern und meistens macht man es dann nur anders.
Hast du eigentlich schon immer auch Texte geschrieben, schon in deiner Zeit bei einem Mai Kantereit auch, oder ist Francesco der Erfahrenere?
Francesco ist auf jeden Fall der Erfahrenere.
Weil also ich glaube, ich auch 50 Jahre älter bin.
ich glaube, du hast schon x-mal so viele Songs wie ich geschrieben. Ich habe jetzt auch nicht so super viele, also ich habe jetzt keine hunderte Songs geschrieben, so und sondern eher vielleicht ein paar Dutzend oder so und genau, bin da auch deutlich unsicher, vielleicht, weiß ich nicht, aber so.
Ich glaube, du schreibst ganz anders.
Vielleicht schreibe ich auch ganz anders, aber ich, also du bist schon ein deutlich erfahrenerer Texter auch und das habe ich voll oft gemerkt, wenn ich dann so, ich kann das dann so, mir so, dann fällt mir so eine Idee irgendwie zu und dann kann ich da so 2 Strophen zu schreiben, aber mir fällt das dann schwer, dass so. Perspektiven zu wechseln oder da noch irgendwas mitzumachen und da habe ich schon das Gefühl, dass das...
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass du ein anderes Tempo hast beim Schreiben, weil bei dir Textideen aus Bildern rauskommen oder aus dem Inhalt rauskommt und bei mir ist es andersrum, bei mir kommt sozusagen der Inhalt aus der Sprache raus.
Ah, ja.
Also ich fange an, irgendwas zu erzählen und dann währenddessen checke ich, ah okay, da geht's darum, geht darum, aber am Anfang sind es irgendwie einfach Wörter, die irgendwie sich so aneinander reihen.
Ja.
Und dann checke ich dann irgendwann, das ist so eine Geschichte und das geht so und so weiter. Und dann wird es bei mir zum Beispiel stressig und langwierig, wenn ich verfolgen muss, wie wenn ich rausfinden muss, wo diese Geschichte hin will.
Ah ja.
Also ich habe noch nie bei einem Lied vorher schon gewusst, in der ersten Strophe passiert das, in der zweiten passiert das, in der dritten passiert das.
Ja.
Wie schnell war denn der Rahmen klar? Also, dass das Album alles, was ich werden wollte, heißen sollte? Also, dass ihr das in diesen Rahmen packt?
Das war irgendwie ein längerer Prozess, weil auch zwischen den beiden Sessions, die wir gemacht haben, lag ein Jahr. Und davor war auch noch mal irgendwie ein Jahr, also wir hatten irgendwie einen Song jeder und dann hatten wir die Idee, wir machen erst diesen einen Song und dann hatten wir irgendwann die Idee, wir machen eine EP und dadurch, dass wir dann gearbeitet haben und aufgenommen haben und mehr geschafft haben, als wir uns vorgenommen haben, also ich weiß noch zum Beispiel, ich bin irgendwie nach Berlin zurückgefahren und hab so gedacht, krass, wir haben jetzt irgendwie 6 Songs in 3 Tagen gemacht.
Nach der ersten Session. Ja. Ja, mega.
Und wir hatten uns 3 vorgenommen, glaube ich.
Ja, oder 2 sogar nur.
Genau. Und die Songs haben das dann sozusagen irgendwann verlangt, dass es ein größerer Rahmen ist.
Ja.
Okay, vielleicht um so eine Idee vom Album zu bekommen, würde ich gerne, dass ihr vielleicht zwei Songs mal rausnehmt und mal ein bisschen beschreibt, worum geht's in den Songs, aber vielleicht auch welche, die euch besonders am Herzen liegen. Und danach würde ich euch gerne mal so ein paar Stichworte geben und ihr sagt mal dazu, inwiefern die für euch auch was mit dem Album zu tun haben. Genau. Gibt es zwei Songs oder für jeden vielleicht einen Song, den ihr gerade rausnehmen würdet oder weil der Entstehungsprozess spannend war oder weil er euch besonders gut gefällt?
Ja, gibt es auf jeden Fall welche. Ja. Also ich würde...
Ein paar. Einer ist gut. Der Rest ist... kann man auch...
Ich würde gut so alleine nehmen, weil der in tatsächlich in Köln während der Aufnahme entstanden ist und ich hatte irgendwie, glaube ich, so einen kleinen Streit oder sowas mit meiner Freundin und habe mir dann natürlich, da macht man sich dann so Gedanken über, was ist eine Beziehung, was bin ich für ein Idiot oder was bist du für ein Idiot. Und dann habe ich so angefangen, sowas zu schreiben und bin in so ein Flow reingekommen, also in so einen Geschichtenflow reingekommen, also so von wegen Straße runterlaufen, in den Himmel gucken, sich irgendwas vorstellen, an die andere Person denken und da ist irgendwie so wirklich, wie so wie aus dem Nichts halt einfach ein Song draus geworden, den ich erst gar nicht so richtig ernst genommen habe und ich habe den auch auf so ein Sample drauf gesungen.
Ja.
Also ich hatte irgendwie so einen Loop gebaut aus so einem 70er Jahre Sample und hab den da drauf gesungen und hab das irgendwie fast so ein bisschen therapeutisch gesehen, dachte dann so, ja, da ist jetzt irgendwie so ein niedlicher kleiner Song draus geworden und hab den dann Fabi und Chrissy vorgespielt und meinte so, ja, ist vielleicht ein bisschen, und die sind aber dann drauf eingestiegen.
Ja. Nee, und dann, ich mach das voll gerne.
Und dann haben wir den gemacht halt. Ja. Und sowas finde ich ja total geil, weil ich meine, sowas kann ja normalerweise eine Ewigkeit dauern.
Ja.
Also man schreibt was Kleines auf, dann lässt man das erstmal wieder ein paar Wochen liegen und dann vielleicht schreibt man noch eine zweite Strophe und so. Das war halt wirklich so im Schnellverfahren.
Ja.
Welcher Song wäre das bei dir?
Ich habe gerade an Blackbox gedacht, das ist der letzte Song auf dem Album und den mag ich total gerne, weil das irgendwie so ein bisschen so... Nicht so, das springt einen so inhaltlich, glaube ich, nicht so direkt voll an und ist irgendwie so ein bisschen weird. Ich mag auch total, dass die Stefanie Schrank da einen Part hat. Und das waren irgendwie so auch wirklich nur so zwei, drei Zeilen eigentlich in dieser Refrain, der mir so zwei Jahre immer mal wieder so eingefallen, also so immer wieder so hochgekommen ist. Der war aber auch eigentlich viel schneller und dann hattest du, glaube ich, die sind gut so allein und dann dachte ich, ah, okay, dann muss ich auch noch irgendwas mal so,
ach so, geil.
So reingeben. Dann sind es ja doch nicht nur zwei Songs, einer von dir, einer von mir, sondern, und das war dann, glaube ich, der Song, der dann von mir irgendwie so reinkam und dann haben wir das aber viel langsamer in diesem Tempo wie jetzt gespielt und dann hast du auch direkt voll die coole zweite Strophe dafür. Und dann war es eigentlich schon...
Und dann kam schon Steffi vorbei und wir haben es ihr vorgespielt und dann haben wir sie gefragt, ob sie die Strophe singen will. Also das war halt, bei der Platte war das dauernd so. Das ist halt immer, man fragt irgendjemand, hast Bock mitzumachen oder man spielt irgendjemandem was vor und der sagt dann sofort, ich habe auch eine Idee und so. Ja. Deswegen, also
und dann hat sie deinen kleinen Synthesizer und weißt, ich habe noch eine Idee.
Ja, die Organelle.
Die Organelle, ja.
Ja, also als ich das Album gehört habe, musste ich öfter schmunzeln und ich hatte oft öfter das Gefühl, ich freue mich darüber, dass ich es nicht so richtig einordnen kann und kategorisieren kann und möchte das auch gar nicht. Es hat irgendwie eine gewisse, ich weiß nicht, Leichtigkeit, aber gleichzeitig eine gewisse Schleue in den Texten. Ich würde euch mal ein paar Stichworte geben und ihr sagt mal, ihr könnt vielleicht, machen wir mal zwei Joker, wenn euch gar nichts dazu einfällt, inwiefern passen die für euer Album? Das erste Stichwort ist Alltagsnotizen.
Ja, kann ich viel mit anfangen. Alltagsnotizen, das viel davon sind eigentlich sowas wie musikalische Alltagsnotizen. Also Notizen auch in dem Sinne, dass es nicht auf eine super künstlerische, verschnörkelte oder kryptische Art wie ein Kunstwerk formuliert ist, sondern wirklich notizenhaft gehalten auch ist und nicht irgendwie jeder Gedanke in all seinen Ausrichtungen ausformuliert werden muss.
Ja.
Ihr müsst auch gar nicht immer was zu zweit, dass ja, beide was dazu sagen. Wollt ihr? Willst du noch? Nee, du kannst aber gerne auch noch was dazu sagen.
Nee, ich will. Alles gut.
Okay, Kind bleiben.
Kind bleiben, also das ist was, was ich, weshalb ich auch den Titel irgendwie so mag, weil der Titel ja schon so ein bisschen, das ist mir auch vor allen Dingen jetzt so, wenn ich mit Leuten drüber gesprochen habe, ist das immer wieder was gekommen, wo wir dann so drauf angesprochen wurden, und da ist mir das erstmal nochmal so bewusst geworden, dass das so was Kindliches, also nicht kindisch, sondern so kindlich irgendwie so was hat, und ich finde das total schön, irgendwie sich das zu bewahren, so eine, also da assoziiere ich irgendwie so Neugierde mit und was ausprobieren wollen und nicht immer die Konsequenz so bis zuletzt zu Ende gedacht haben und so. Und deshalb mag ich diesen Album-titelgebenden Song auch voll gerne, weil der so verspielt ist und so Flöten dazukommen und irgendwie so rumfliegen und viele verschiedene Melodien, da spielen ganz viele Leute mit. Das finde ich irgendwie total schön. Also haben ja bestimmt noch 8 andere Leute mit dem Song mitgewirkt. Und deshalb mag ich auch den Albumtitel und den Song auch so gerne.
Widerspenstigkeit.
Widerspenstigkeit kann ich sehr viel mit anfangen, weil man hat ja, wenn man Musik macht oder überhaupt, wenn man irgendwas macht, hat man ja immer so wie so eine Idealvorstellung, wie das am Ende klingen könnte. Aber man selber, also der Körper, zum Beispiel jetzt bei mir, die Finger beim Klavier oder Gitarre spielen sind halt sehr widerspenstig. Die können das halt nicht.
Diese Songideen sind auch manchmal so widerspenstig. Yeah. Irgendwie so ein bisschen, manchmal kriegt ich das dann auch gar nicht hin, das zu greifen oder so eine Soundvorstellung und sowas. Und manchmal gelingt das dann irgendwie und manchmal dachte ich dann so, es hätte geklappt und dann hat sich das doch wieder so entzogen und dann mag ich das am nächsten Tag wieder nicht so gerne. Aber ich glaube, diese Widerspenstigkeit geht auch manchmal dann so von so Songideen selbst aus.
Und Widerspenstigkeit im Hinblick auf, was Menschen vielleicht auch angetragen wird als...
Ja, also ich glaube, was mir auch total Spaß gemacht hat und gut getan hat, war auch dieses, dass soweit ich das sagen kann, so relativ spät so eine Erwartungshaltung sozusagen entwickelt habe an dieses Projekt auch erst. Und das fand ich irgendwie total angenehm, dass das wirklich so nur um die Songs ging und die zu machen. Und dann kam das eher, dieser Wunsch, das zu veröffentlichen, kam eher dann daraus, dass ich dachte, oh, das sind echt schöne Songs geworden und schöne Aufnahmen geworden. Das wäre schade, das jetzt niemandem zu zeigen. Und genau, sonst habe ich manchmal das Gefühl, dass viel Kunst oder so Musik auch daraus entsteht, dass man, also dass erst die Erwartungshaltung da ist, sozusagen, und dann guckt man, wie man die mit Musik erfüllen kann.
Vielleicht, du hast gerade gesagt, du kannst sehr viel mit eurem Albumtitel anfangen. Vielleicht kannst du noch mal kurz einen Einblick geben in das erste Lied. Es heißt, alles, was ich je werden wollte, worum ging's da? Geht's da?
Ich glaube, da kommen so ein paar Sachen zusammen. So ein, also auch natürlich Beziehung irgendwie und auch, auch ein Stück weit so Erwartungen vielleicht. Und so ein Miteinander und was man da drin so hat. Ich kann das manchmal selbst gar nicht so leicht sagen, weil ich finde, das sind so Bilder, ob die, also manche sind vielleicht konkreter oder manche sind so ein bisschen weniger konkret, und das löst bei mir irgendwie sowas Persönliches aus, was ich aber jetzt gar nicht so groß benennen könnte oder wollte oder so. Und das ist irgendwie so, das mag ich auch an diesem Text, den Francesco da geschrieben hat. Und, oder beziehungsweise da habe ich dann irgendwie die dritte Strophe, glaube ich. Genau, das sind so. Ich mag das irgendwie auch an der Art, wie Francesco manchmal textet, dass das sowas so viel Raum offen lässt, dass man sich da seine eigenen Gedanken zu machen kann und dass ich da dann auch selbst so mit eigenen Bildern kommen kann, die irgendwie vielleicht in einem ähnlichen Stil sind und die dann hoffentlich sowas Ähnliches auslösen, weil ich das irgendwie so ungesagte Sachen manchmal sehr, sehr gerne mag.
Jetzt habt ihr es bestimmt. Ist der Name Element of Crime bei Leuten gefallen, die euer Album schon vorgehört haben?
Nee, ich glaube, das ist noch nicht
gekommen. Noch nicht, nee.
Nee. Ich hatte letztens selbst die Assoziation bei einem Song, den wir aber für live nochmal so ein bisschen anders gespielt haben. Und da hatte ich so das Gefühl, wenn Sven Regner da jetzt mit seiner Trompete stehen würde, würde mich das nicht wundern.
Weil wie er das angefangen
hat. Ja, genau. Das war witzig.
Wäre das eher ein Lob oder wäre das eher eine Referenz, mit der ihr gar nicht so viel anfangen
könnt? Super, natürlich.
Klar.
Ja, absolut. Okay, das nächste Wort ist Nebenhauptsächlichkeiten.
Ist es ein Wort?
Ja, ist ein Wort.
Nebenhauptsächlichkeiten?
Das gibt's. Wenn ihr aber lieber Nebensächlichkeiten haben wollt, könnt ihr es auch haben.
Also das Wort gibt es, Nebenhauptsächlichkeiten.
Das gibt es jetzt, ja.
Also sind das so Hauptsächlichkeiten, die dann zur Nebensache werden?
Oder andersrum.
Oder andersrum. Oder Nebensächlichkeiten, andersrum. Die dann, also zum Beispiel wie die Flöten bei Alles, was ich hier werden wollte, was eigentlich so Garnierung ist und dann plötzlich zu
sehen. Das ist das Hauptding. Ich sehe eher Nebenhauptsächlichkeiten, kommt für mich so vor wie um die Ecke denken. Also dass man praktisch das ist ja das, was man macht eigentlich fast, wenn man Musik macht, dass man, dass die Grenze verschwimmt zwischen den Neben- und den Hauptsächlichkeiten. Von daher ist es bei der Flöte auch so, dass du halt, du sagst, denkst immer, das ist das Ding oder das ist das Ding bei einem Song oder bei einem Text oder irgendeinen fremder Mensch sagt ja, das hat mich irgendwie besonders berührt und du dachtest, das habe ich aber eigentlich nur gesungen, weil sich das auf das andere reimt.
Ja, ich glaube, das ist manchmal auch das ist auch so ein bisschen dass so ein Wechselwirkung vielleicht so ein bisschen ist zwischen, dass man das total spielerisch, oder dass ich das total spielerisch gesehen habe auch, und auf der anderen Seite muss ich das natürlich total ernst nehmen, weil sonst, wenn das nur Joke und nur ironisch ist, also finde ich auch, meistens erschöpft sich das relativ schnell und dann habe ich da auch gar keine Lust, so viel Zeit reinzustecken, wenn das für mich eine komplette Nebensächlichkeit ist. Und deshalb muss ich das dann schon, ist das dann schon so eine Hauptsächlichkeit so in dem Sinne. Aber das ist irgendwie so ein Wechselspiel, wie auch so sowas, was so eine Ernsthaftigkeit, die dann von so einem Augenzwinkern gebrochen wird und das dadurch irgendwie so ein bisschen zugänglicher wird und andersrum sowas, ja, schon fast so bescheuerter Song wie Nicht sehr alt oder sowas, der dann dadurch so auch durch den Kontext vielleicht so ein bisschen vielleicht dann doch so, jetzt kein Tiefgang, aber so zumindest so eine anderthalbte Ebene bekommt oder so, dadurch, dass das in dem Kontext auch ist.
Naja, auch indem man es praktisch inszeniert, also dass man das auf ein Podest hebt, also dass du nimmst irgendwie eine Karotte, ja, und machst sie halt auf ein Podest, ja, und leuchtest es schön auf, ja, und machst irgendwie einen Vorhang und ziehst den Vorhang zurück und da ist die Karotte und das ist halt dann was ganz anderes.
Wie diese, das wird mir jetzt irgendwie ein Feed gespielt, so Jugendliche, die in irgendwelchen Museen ihren Turnschuh ausgezogen haben und den so unter eine Lampe gelegt haben, und dann kamen so Leute und haben da so zum Beispiel das von
Ja, also ich habe überlegt, also das Wort Nebensächlichkeiten finde ich nämlich eigentlich wirklich, dass es das zu klein macht, weil es, finde ich ja auch, die Kunst eures Erzählens ist, Alltagsbeobachtungen, kleinere Dinge in Geschichten zu verpacken und die dann auch größer erscheinen zu lassen vielleicht oder durch eine gewisse Offenheit, dass ihr Themen offen lasst und auch kleine Dinge ins Zentrum stellt, ja, sie zu Hauptsächlichkeiten macht, eigentlich auch textlich, fand ich. Und das fand ich eine sehr schöne Sache eigentlich, genau. Ich habe jetzt noch ein paar, aber wir schaffen, glaube ich, nicht mehr alle. Ich lese euch jetzt mal die vor und dann könnt ihr vielleicht mal drei rausnehmen. Also, wir haben, ich habe noch unbedeutend, zwischen den Zeilen, Alltagsabsurditäten, Missverständnisse, unprätentiös, Selbstironie, Philosophieren, Selbstgenügsamkeit.
Witzig, weil es gehört ja irgendwie alles zusammen.
Gibt es Wörter, die euch anspringen oder wo ihr sagt, da sehe ich mich?
Anspringen würde mich tatsächlich unprätentiös, weil unprätentiös ist ein Wort, was ich nicht wirklich mag, weil automatisch, wenn man eine Platte aufnimmt oder wenn man einen Film macht, ist es automatisch eine Inszenierung und das ist automatisch immer prätentiös. Ich glaube, was man damit meint mit unprätentiös ist, dass bestimmte Sachen oft einem nicht echt vorkommen, dass man denkt, das kommt mir nicht so vor, als würdest du das wirklich leben oder meinen oder sowas, dann ist es aber vielleicht einfach nur schlecht inszeniert, ja. Ich weiß nicht genau. Ja. Oder du singst zum Beispiel so, dass es nicht zu dir passt. Du hast irgendwie eine komische Farbe in deiner Stimme drin, die du dir angewöhnt hast, weil du irgendwie einen bestimmten Künstler, eine bestimmte Künstlerin cool findest. Dann würde ich einfach sagen, okay, das ist noch ein bisschen prätentiös, du hast noch nicht deine eigene Stimme gefunden. Aber wie unprätentiös oft benutzt wird, nämlich dass, ich finde das cool, das will nicht so viel, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich wollen die Leute, die irgendwas machen wollen, immer ganz viel. Es klingt halt oft nur nicht so,
ja,
mit dem Holzhammer.
Ja, genau.
Und philosophieren, ja klar, also philosophieren ist das, was wir machen, obwohl wir natürlich uns nicht versteigen würden, dass wir Philosophen sind. Und Absurditäten sind das, was ich eigentlich immer am liebsten mag, wenn einem das so einfällt. Also Sachen, die nicht ins Bild passen. Also wie wenn du jetzt irgendwie ein Bild von einem wunderschönen Park malst und dann ist da eine Mülltüte oder sowas und die willst du natürlich nicht haben in deinem wunderschönen Bild, aber die ist eigentlich das beste das beste Motiv in dem Bild und dann musst du sie halt reinmalen.
Ja.
Und das, finde ich, gibt's bei Songs auch immer.
Ich nehme dann noch bei dem zwischen den Zeilen, das kann ich auch was zu den Songs jetzt mit anfangen, weil das irgendwie auch, glaube ich, viele Räume manchmal offen lässt und ich das sehr gerne mag. Und bei anderen Songs, glaube ich, haben wir so ein bisschen drauf verzichtet und da ist das relativ klar und gibt das dann nicht so. Aber weil das in diesem Kontext ist, macht es dann diesen Raum trotzdem auf. Also ich glaube, deshalb mag ich auch so dieses Albumformat manchmal so gerne, dass ein Song auch nochmal anders wirkt, wenn man so vier Songs, vier so uneindeutigere Songs vorher gehört hat. Manchmal kann das dann als sehr starker Kontrast wirken, das kann ihm aber auch diese Schwere oder Eindeutigkeit so ein bisschen nehmen. Mhm. Das mag ich irgendwie auch manchmal.
Ich hatte noch Lakonie als
Wort, als treffende trockene, schmucklose Ausdrucksweise, die hören wird. Ist das auch was, was euch... ihr habt es ja auch so verschlungen manchmal, also auch schon
sehr verspielt. So lakonisch ist auch eher so das. Da habe ich irgendwie immer diesen Sound bei, wie hat das angefangen, bei deinem Teil? Also so ein bisschen so ein... lakonisch ist für mich immer so was Gedämpftes, etwas Melancholisches, Phlegmatisches, so das so ein bisschen rummeandert und...
Ich finde lakonisch total super, weil lakonisch ist so ein geiler Seiltanz. Ich habe das irgendwie oft, ich meine, man hört sich ja selber nicht gerne, das ist so, das kennen Leute, die keine Musik machen oder nicht im Darstellerischen tätig sind, kennen das nur so vom Anrufbeantworter oder so. Man mag seine Stimme, man mag die eigene Stimme nicht gerne hören. Und damit ist man natürlich, wenn man Musik aufnimmt, leider die ganze Zeit beschäftigt. Und ich habe zum Beispiel immer so ein Ding mit meiner Stimme, wenn ich irgendwas singe und ich höre es mir an, dann habe ich wie so ein Prüfmechanismus. Und da geht es jetzt um lakonisch. Ich finde es cool, wenn es auf eine Art unterspannt ist. Mhm. Aber es soll halt nicht so sein, es soll halt irgendwie nicht so klingen, als würde ich gleich einpennen. Also das ist der Drahtseilakt.
Ja, nicht dieses Nuscheln wie so Cloud Rap.
Ja, das ist auch, kann auch total cool sein, aber es darf halt nicht langweilig sein. Ja. Und dann kommt wieder dieses prätentiös, unprätentiös. Du darfst aber auch nicht zu viel wollen, wenn du irgendwie über einen Butterkeks. Also ich meine, wir singen jetzt nicht über einen Butterkeks, aber...
Das ist nicht so...
Also du musst nicht denken, also du rettest jetzt die Welt irgendwie mit dem Song.
Ja. Ja, dann komme ich mal zu einem Satz. Also ich würde jetzt gar nicht gerne so Sätze zitieren, weil ich finde, die sind schöner, wenn man sich die anhört in dem Songkontext. Aber es gibt einen Song, der heißt Menschen in Arschlochautos. Und da gibt es den Satz, ich bin nicht der Erste und nicht der Letzte, der fast verzweifelt an den anderen. Aber an mir selbst am meisten. Ist das auch so eine, ich meine, wir sind in sehr politischen Zeiten, beziehungsweise es gibt viele Umbrüche in der Welt, dass bei allem, worüber man sich aufregt, dass diese Erkenntnis, dass man sich vielleicht doch selber über sich selbst am meisten aufregen sollte, auch was ist, was eine gewisse Relativität in bestimmte Dinge bringen sollte und auch diese Balance gut schafft zwischen so einem expliziten politischen Song und so einem Song, der irgendwie eine Unzufriedenheit ausdrückt, aber in einer gesunden Balance mit sich irgendwie, ich glaube, das ist auch nur relativ quasi, weil ich auch
eigentlich schlimm bin. Ich finde es total interessant, dass du das genau rausgehoben hast, weil also ich habe den Song davor geschrieben und habe mir dann, das kam dann so erst hinten dran, diese Bridge oder Refrain oder was das ist. Das war dann erst einmal, dann haben wir es zweimal gemacht und das war sowas, was ich geschrieben habe, weil ich gedacht habe, dem Song fehlt noch was. Und dann habe ich diese Zeilen geschrieben, ich bin nicht der Erste, ich bin der Letzte, der fast verzweifelt an den anderen, an der Welt und an mir selbst am meisten. Und dann war mein erster Gedanke, dass es zu schnöde irgendwie ist. Und der zweite Gedanke war dann, aber nee, das ist doch so. Also das ist doch eigentlich das, was ich sagen will. Aber das ist so völlig unverkleidet an der Stelle. Also es ist nicht die Art, wie ich normalerweise Texte schreibe.
Ja. Ich finde, das bricht das aber voll gut auf, dass das nicht so ein Fingerzeig ist. Und ich mag das voll.
Ja, absolut.
Aber weil du, Christoph, gerade gesagt hast, dass man sich auf sich selbst am meisten, an sich selbst verzweifeln sollte, so, das finde ich, oder ich weiß nicht mehr, wie du es genau gesagt hast, eingangs, aber das finde ich eigentlich gar nicht. Also man kann auch also gerade jetzt so die letzten zwei Tage oder ja, was da, also vor zwei Tagen, ich weiß nicht, wann das ausgeschaltet wird, war so die Amtseinführung von Trump, so, da kann man sich auch einfach mal genau nur über die Multimilliardäre, die da sitzen, abfacken und muss nicht sagen, aber ich konnte es nicht verhindern. Klar kannst du es nicht verhindern. Und da kann man auch einfach mal das so stehen lassen, sozusagen. Ich glaube nicht, dass man es wieder auf sich selbst, also das ist so ein bisschen wie dieses so, was ist denn dein persönlicher CO2-Abdruck?
Man darf nichts kritisieren.
Ja, keine Ahnung, was der ist. Der ist mit Sicherheit zu hoch und ich kann da mit Sicherheit auch, oder ich sollte da mit Sicherheit auch dran arbeiten, aber am Ende gibt es auch einfach ein großes systemisches Problem.
Ja, und aber da ist es ja auch, da steckt ja auch ein bisschen Hoffnung drin, weil wenn man an den anderen verzweifelt, verzweifelt man an was man nicht ändern kann.
Wenn man an sich selbst verzweifelt.
Ja. Kann man was machen. Und das ist eigentlich, der Song ist, der endet ja mit der Zeile, ich räume meinen Scheiß jetzt auf, ist eigentlich schon so eine Art Aufruf an sich selber, sich zu bewegen einfach und in den anderen mehr zu sehen als Idioten und versuchen, die Zusammenhänge auf eine Art zu betrachten, wie sie für andere und für einen selbst gesund sind, weil man sich gerne mal in so eine Richtung entwickelt, dass man denkt, auf dich habe ich keinen Bock, auf dich habe ich keinen Bock, auf dich habe ich dreimal keinen Bock und sich irgendwie einmümmelt in so einem die eigenen Probleme und die anderen haben alle keine Ahnung und die anderen sind oberflächlich und was weiß ich und dass man da so ein bisschen aufräumt, auch mit seinen Haltungen gegenüber anderen. Und natürlich gibt es eben Sachen, die man nicht verändern kann und die auch mit nach langem Nachdenken immer noch scheiße findet. Ja. Also auch politische Einstellungen zum Beispiel.
Ja, also das war jetzt gar nicht so gemeint, dass man nichts kritisieren sollte, sondern eher wirklich, dass ein schlauer Kniff ist im Sinne von, man widerspricht diesen Erwartungen, die vielleicht durch diesen Titel geweckt werden und es ist ja eine Steigerung dann, ne? Also es gibt Leute, die mich nerven, aber es wird immer mehr und am meisten bin es eigentlich ich und nicht die anderen, genau. Habt ihr eine Idee, welcher Song mein Lieblingssong ist eigentlich? Könnt ihr euch vorstellen, welcher das ist? Ist auch schwierig, wir kennen uns gar nicht.
Kann ich gar nicht sagen.
Sehr schwierig.
Ich sag mal 100-mal nichts. Gold.
Nee. Ich fand tatsächlich den besten Song
auch beim Wolfsgesang.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich, kann ja auch jeder selber interpretieren, der das Album hört, dass es viel um wirklich auch das Schöne und das auch unfreiwillig Komische manchmal im Umgang mit Menschen geht und in der Gesellschaft. Und dann gibt es diese Begegnung mit dem Wolf, finde ich, die eigentlich die tiefste Begegnung ist. So. Und ich höre da so einen Genuss auch raus, also dieses Genießen der Situation. Und es hat so eine ganz eigenartige, schöne Stimmung, weil es so die einzige Begegnung ist, also jemand trifft einen Wolf in einem Wald und die schauen sich in die Augen, die frei von Missverständnissen ist und ich glaube, der Wolf schaut in das Herz, ich glaube, oder ne, er schaut...
Und seine Augen haben sich in meinen gegraben.
Mein Herz, genau. Und es ist auch gleichzeitig eine sehr friedliche Situation und wie kam es zu diesem Song?
Ich hatte den geschrieben mit ganz anderen Akkorden und wir haben, der lag irgendwie bei uns so auf dem im gemeinsamen Ordner rum bei Songs, die man vielleicht noch machen könnte, aber der war immer so ein bisschen hinten angestellt, weil wir nicht genau wussten, wie wir den anpacken. Und dann haben wir den irgendwie als bei der ersten Session, der zweiten Session, als wir eigentlich schon fertig waren und alles zusammengepackt haben, haben wir den noch uns vorgenommen und haben den sozusagen radikal verändert, indem wir die Akkorde einfach weggenommen haben und nur noch die Geschichte gesungen haben. Eigentlich fast a cappella bis auf den Refrain. Und das war dann sowas traumhaft, sprödes, weirdes. Wo sich dann jeder praktisch noch die Musik, die nicht da ist, also ich höre dann praktisch noch so Herr der Ringe Musik, die ist aber zum Glück nicht da. Die kann jeder so dazu hören noch, weil das ist ja wie so ein Fantasy Song so ein bisschen.
Ich höre da immer nur so ein Feuerknistern.
Feuerknistern auch gut. Nicht. Ist es Herr der Ringe? Ist es Herr der Ringe, wo dieser Ed Sheeran Song am Ende ist, nach dem ersten Teil?
Ja,
genau, ja, so höre ich das.
Ja. Warum war es der Wolf? Auch weil der in die Fantasy-Welt passt? Also ich finde es genial eigentlich, weil es ja das Wesen ist, das den Menschen eigentlich Angst macht, ne, im Vergleich zu diesen ganzen Missverständnissen zwischen Menschen im Alltag. Wir sind ja eigentlich.
Ich finde
Wölfe
so wahnsinnig faszinierend, weil man natürlich sofort irgendwie an Hunde denkt und an Schäferhunde oder an irgendwelche, es gibt ja Hunde, die so aussehen wie Wölfe und du checkst aber trotzdem sofort, also ich habe schon öfter mal Wölfe gesehen in Gehegen und sowas oder halt in Filmen und so und du checkst aber sofort, wenn du siehst, wie die laufen und wie die sich verhalten und wie die so rumgucken, dass sie mit Hunden gar nichts zu tun haben. Das ist einfach wilde Tiere sind und auch nicht so Schwanz wedeln und dann angerannt kommen, sondern die sind einfach komplett anders. Und das ist so dieses Ding, dass man überlegen kann, wir Menschen haben einen bestimmten Blick auf alles und die Natur, die wir halt so gerne vermenschlichen in Comics und auch so unsere Haustiere und so, aber die eigentlich ist die Natur was ganz anderes, was wir überhaupt nicht verstehen. Und dann, wenn es dann wirklich so eine Begegnung gibt oder geben sollte, dann ist es halt was ganz Krasses. Dann ist es nicht irgendwie streicheln oder irgendwas, sondern das ist wirklich wie so ein, ich muss da so ein bisschen denken an, es gibt einen Star Trek Film, der heißt First Contact, da gibt es so einen wahnsinnig geilen Moment, wo die Menschen mit Jean-Luc Picard als Kapitän zum ersten Mal die Vulkanier treffen.
Ach, krass, stimmt.
Ah, nee, das ist nicht Jean-Luc, das ist, muss irgendjemand anders sein. Also, oder
Picard sind diese alten, so Zornes Khan und.
Genau. Und da gibt es so eine Szene, ja. wo die praktisch die Vulkanier und die Menschen zum ersten Mal zusammentreffen.
Ja. Mr. Spock.
Ja.
Die Legende.
Und das ist so ein bisschen wie so angerissen in dem Song. Also auch so dieses komische, also ich kniete mich vorhin hin wie die Ritter in den alten Büchern. Das ist so ein bisschen aus der. Ich finde es interessant, weil du hast ja die ganze Zeit von Alltagsbeobachtung und sowas und dann pickst du aber den Song, der irgendwie da rausgeht, so ein bisschen. Welt, ja, oder Ghibli zum Beispiel, hier Prinzessin Mononoke zum Beispiel, ist auch so ein ganz krasses Ding mit einem kleinen Mädchen und einem Wolf, was so.
Ach, stimmt.
Eine wahnsinnige Zauberwelt einfach.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall in diese Welt mal einzutauchen. Am 7.2. erscheint das Album Alles, was ich werden wollte. Zum Schluss dürft ihr, wenn ihr wollt, eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Gibt's was, was euch gerade inspiriert oder was ihr gerade schön findet? Gerne was Kleines.
Gerade sehr gern das Schlachtrufe BRD von Stefanie Schrank. Das ist gerade irgendwie. Hör ich mir einfach sehr gern an. Das sind doch so Instrumentals drauf,
die irgendwie. Gesundheit auf dem Album.
Die bei euch Gesundheit auf dem Album.
Sehr, sehr, sehr stimmungsvolle, schöne Instrumentals auch und, aber auch mit mega coolen Texten zum Teil und, dieser titelgebende Song ist einfach mega gut. Schlachtrufe BRD. Sehr zu empfehlen.
Jetzt muss noch ein Buch.
genau. Was habe ich jetzt? Von Carla Kaspari habe ich gerade Freizeit gelesen. Das fand ich, oder vor ein paar Wochen. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen.
Ich möchte empfehlen eine Platte, die, glaube ich, aus den frühen 70ern ist, von Chico Buarque. Construção heißt die Platte, also auf Deutsch Konstruktion. Und das ist sehr, sehr spannende Musik, weil Chico Buarque kommt aus diesem klassischen brasilianischen Popmusik Bossa Nova Ding raus und das ist aber eine Platte, wo er diese Art von Musik dekonstruiert und das so ganz weirde Songs sind, die irgendwie alle, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Minuten dauern und dann das geht immer schön los und irgendwann kommt ein riesen Orchester rein und spielt sehr abgefahrene Sachen und das ist eine ganz, ganz tolle Platte, die habe ich schon sehr oft gehört und ein Buch bin ich jetzt tatsächlich in einem tiefen Loch verschwunden, das heißt Georges Simenon, Kommissar Maigret. Da lag irgendwie so einer rum, ich weiß gar nicht mehr wo und ich habe einfach einen so einen Krimi gelesen und fand dieses Setting, dieser Typ und wie der so die Leute ausfragt, fand ich so geil, dass ich dann irgendwie einen nach dem anderen gelesen habe und leider hat er aber einfach 75 Maigret-Romane geschrieben. Okay. Also das heißt, ich werde jetzt für die nächste Zeit leider keine Buchempfehlung annehmen können.
Bleiben. Haben uns ein bisschen verquatscht, das war doch schön. Ganz herzlichen Dank, heute zu Gast waren Christopher Ann und
vielen Dank,
macht's gut, ciao.